Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast Ein offener Brief an Fitness Deutschland. Ich bin euer Host Misha und begrüße euch herzlich zur 15. Folge. Ich befinde mich gerade am Läuferparadies in Hamburg. Ich bin an der Außenalster und werde jetzt für euch die nächste Podcast-Folge aufnehmen. Ich bin bewusst an der Alster, weil die Folge thematisch hier auch zumindest anteilig stattfindet. Ich möchte mit euch über meinen ersten Marathonlauf sprechen. Ich bin gestern hier an der Außenalster meinen ersten Marathon gelaufen. Und zudem möchte ich mit euch über das Thema Mobilität und vor allen Dingen auch Hypermobilität sprechen. Also die Thematik Überbeweglichkeit. Aber beginnen möchte ich mit meinem gestrigen Marathon. Für mich kam die Thematik Laufen so richtig eigentlich erst in den letzten 2 Jahren so in mein Leben. Auch in Verbindung mit Hyrox. Das lag einfach daran, dass Hyrox eine sehr laufspezifische Sportart ist. Und ich dann in der ersten Vorbereitung für 2021 einmal gelaufen bin. Und dann auch da gemerkt habe, so ja, das ist gar nicht so einfach, gar nicht so entspannt. Und habe dann in den folgenden Wettkämpfen gemerkt, dass mir einfach die Grundlagen Ausdauer für dieses Tempo, was ich gerne laufen würde, noch fehlt und dass ich da viel dran arbeiten muss, um meine Zeit zu erreichen, die ich gerne erreichen möchte. Außerdem war ich ein Mensch, dem Laufen nie, auch nur ansatzweise Spaß gemacht hat. Das lag höchstwahrscheinlich daran, dass ich nicht so genau wusste, wie Laufen funktioniert. Ich dachte, man nimmt sich halt eine Strecke, man nimmt sich ein Ziel, also eine Kilometerzahl und ein Tempo, was man laufen möchte. Und das macht man dann. Und natürlich orientiert man sich an besseren Läufern, die das schon mal gemacht haben. Und dann geht's los. Und gerade in der Zeit, ich kam ja aus dem Fußball, und da musste man natürlich auch zwischendurch irgendwie so ein-, zweimal laufen gehen, aber halt nie jetzt mal so richtig langfristig. Und die Läufe, die man dann gemacht hat, die waren immer ekelig. Also das waren immer Läufe, die super anstrengend waren, immer in einem Pulsbereich von 160 aufwärts, immer irgendwo an der anaeroben Schwelle. Und natürlich machen die keinen Spaß, weil die sind immer brutalst anstrengend. Und das hat nichts damit zu tun, irgendwie mal den Kopf frei zu kriegen, mal entspannt laufen zu gehen, sondern es ist immer Ballern. Und dann hat man sich durch diesen Lauf gequält und hat eigentlich nach jedem Lauf sich gesagt, okay, das mache ich nie wieder. Und als ich dann mehr und mehr über das Laufen gelernt habe, habe ich dann verstanden, okay, eigentlich sollte man, gerade wenn es darum geht, den Energiestoffwechsel zu verbessern, Grundlagenläufe machen. Grundlagenläufe mit einer niedrigen Herzfrequenz, mit einer geringeren Intensität, also eher in einem Pulsbereich von 120 bis 145. Und als ich das dann verstanden habe und mal die ersten Läufe gemacht habe in diesem Pulsbereich, merkt man auch so, hey, das ist gar nicht so kacke, weil das ist gar nicht so anstrengend, wie ich das immer dachte. Ich dachte, Laufen muss immer anstrengend sein. Laufen kann nicht entspannt sein. Aber ich wusste es einfach nicht besser zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich mir nach meinem ersten Hyrox, beziehungsweise auch nach dem zweiten, dann vorgenommen, okay, ich möchte jetzt mehr mit dem Laufen anfangen. Und habe durch Freunde, liebe Grüße an Dennis, und aber auch durch Influencer, beispielsweise, wenn dem einen oder anderen der Name was sagt, Ada Sachi, sehr viel den Einblick in so lange Läufe, und zwar richtig lange Läufe, bekommen. Nicht nur 15, 16, 17 Kilometer, sondern dann Halbmarathon, 30 Kilometer, 35, auch 40, 50, 60 Kilometer. Und fand das interessant, fand das unglaublich interessant, weil ich mir in meinem Leben niemals hätte vorstellen können, auch nur ansatzweise über 10, 15 Kilometer zu laufen. Ich habe vor anderthalb Jahren war meine längste Laufstrecke 10 Kilometer. Und da war dann auch Grenze. Und dass ich jetzt dazu gekommen bin, dass ich einen Marathon gelaufen bin, war eine Verbindung aus, hey, ich will was Neues ausprobieren. Ich will mich weiterentwickeln. Aber ich will auch irgendwie so eine neue körperliche Herausforderung haben. Ja, ich habe dann erstmal angefangen mit 15, 16, 17 Kilometern. Aber bin dann auch schnell dazu über, mal 25 Kilometer zu laufen, mal 30 Kilometer zu laufen. Und dann kam da diese Schwelle mit, ja komm, mach doch mal einen Marathon. Und ich will auf gar keinen Fall sagen, dass ich ein guter Läufer bin. Und ich muss auch ehrlich sagen, so nach den ersten 30 Kilometern, also als ich das erste Mal 30 Kilometer gelaufen bin, ich bin danach nach Hause gekommen, meine Beine haben gezittert und ich lag danach 4 Stunden im Bett und konnte halt nichts mehr machen, weil mein Körper einfach, so mein Körper hat mich angeschrien und hat mir gesagt, mach das bitte nie wieder. Und das gehört dazu, da, absolut. So, das war wahrscheinlich zu früh, zu viel, aber als ich dann den zweiten Lauf über diese Distanz gemacht habe, als ich das zweite Mal 30 Kilometer gelaufen bin, so, es war okay. Mein Körper kam damit ganz gut klar und es war vielleicht 2, 2,5, 3 Wochen später. Und ich sage nicht, dass mein Körper sich jetzt dadurch, durch diese 3 Wochen auf einmal perfekt darauf vorbereitet war. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Aber er war auf jeden Fall besser vorbereitet und hat nicht damit geantwortet, dass ich 4 Stunden rumliegen musste. Das Schöne bei der Menge an Ausdauersport, die ich jetzt gerade so mache, ist, dass ich mich noch mehr mit der Thematik Regeneration befassen muss. Einfach, weil auf einmal Trainingseinheiten nicht nur 60, 70, 80, 90 Minuten gehen, sondern auf einmal 3, 4 Stunden lang werden und der Körper dementsprechend ja auch ganz anders regenerieren muss. Der reagiert auch ganz anders auf die Belastung und das ist sehr schön für mich, weil ich einfach lerne, mit neuem Stress anders umzugehen und ich glaube, dass ich dadurch auch einfach die Belastungen, die jetzt, die früher für mich hart waren, deutlich besser mit umgehen kann. Einfach, weil ich weiß, wie es ist, über 2, 3, 4 Stunden solchen Belastungen ausgesetzt zu sein. Jedenfalls, dann kam der Tag gestern. Ich habe es mir vorgenommen und wenn ich mir was vornehme, dann mache ich es zu 95% auch und habe dann zu Hause gestartet und bin dann Richtung Alster gelaufen, also jetzt, wo ich auch gerade hier bin und dachte mir, ja, ich laufe 2, 3, vielleicht 4 Mal sogar um die Alster und laufe dann irgendwann wieder zurück. Nach den ersten 16, 17 Kilometern habe ich dann gemerkt, okay, meine Beine sind jetzt schon schwer. Weil ich mir dann auch vorgenommen habe, ich möchte den Marathon nicht nur absolvieren, sondern ich würde gerne auch unter 4 Stunden laufen. Ich habe mich in den letzten 3, 4 Tagen ein bisschen damit beschäftigt, wie schnell könnte man denn ungefähr laufen, wo landet man, wenn man welche Pace läuft. Und für mich war ja klar, ich muss das in einem Grundlagentempo laufen, weil sonst bin ich nach 10 Kilometern tot. Und mein Grundlagenlauf über 30 Kilometer, der dann ganz gut lief, so der war bei 5,39 Pace. Ich kannte halt so diese Marken beim Marathon, so Sub 4, Sub 3, Sub 2, also unter 2 wäre ja Weltrekord. Dachte ich mir, mit einer Pace von 5,38, 5,39 wäre der Marathon in unter 4 Stunden absolviert. Und weil ich ja wusste, dass das ungefähr so meine Grundlagenpace, wahrscheinlich ein bisschen langsamer sogar noch, habe ich mir aber dann in meinen Kopf gesetzt, okay, das ist möglich, das möchte ich dann auch erreichen. Und dann habe ich mir, und dann bin ich losgelaufen. Nach den angesprochenen 16, 17 Kilometern waren meine Beine dann schwer. Ich wusste, okay, das Ziel, was ich mir gesetzt habe, das ist auf jeden Fall nicht so, okay, ich muss einfach nur durchlaufen, sondern ich wusste, ich muss mich auch ein bisschen beeilen, weil sonst wird das hinten raus, falls ich dann einbrechen sollte, eine knappe Nummer, das zu erreichen. Zudem kam dann noch, ich wusste ja, ich wollte an der Alster laufen und hätte ich von Anfang an gewusst, dass ich 5,5 Runden laufe oder 5 1/4, hätte ich wahrscheinlich nach der ersten Runde gesagt, okay, ich bin raus, weil ich dann in meinem Kopf so den Punkt hatte, nach dem zweiten Mal rum, sagt mein Körper dann schon, ja, du bist langsam ein bisschen angefressen, also körperlich angefressen. Und du musst aber noch 3 Runden und ein bisschen Minimum. Ja, das war schon, natürlich gehen einem diese Gedanken durch den Kopf, aber wenn du dann beim Laufen bist und ich habe am Anfang auch noch ein bisschen Podcast gehört, so dann denkst du da nicht so viel drüber nach. Aber je später es dann wurde und je schwerer meine Beine wurden, desto mehr habe ich realisiert, ach fuck, ich musste ja wirklich noch 3 Runden, noch 2 Runden um die Alster und die Alster sind halt 7,5 Kilometer und das sind halt auch irgendwie 40 Minuten und mehr. Und dadurch wurde dann psychisch nicht unbedingt leichter. Vom Puls her war es eigentlich bis zu Kilometer 30, 32 noch okay. Ich habe bei ab Kilometer 30 ging es dann langsam nach oben, wo ich mir schon gedacht habe, so okay, ich muss noch 12. Dass mein Puls jetzt langsam hochgeht, ist ein bisschen früh eigentlich dafür, dass ich mein Tempo ja halten will. Und habe meinem Puls dann langsam dabei zugeguckt, wie er auf 155, 160, 165 und zwischenzeitlich dann auch auf 170 hochgegangen ist. Ich habe es natürlich auch an meiner Atmung gemerkt. Ich bin die ersten 30 Kilometer mit Nasenatmung gelaufen, also Mund geschlossen. Und irgendwann ging es nicht mehr, weil mein Körper nicht mehr genug Sauerstoff nur durch die Nase aufnehmen konnte. Und dann habe ich zum Teil halt auch durch den Mund eingeatmet. Der große Vorteil war dann, dass ich meinem Ziel ja dann schon so nah gekommen bin, dass ich mir dann auch gesagt habe, so, okay, du läufst jetzt weiter, du hörst jetzt nicht mehr auf. Und habe dann die letzten 10 Kilometer auch durchgezogen, wobei ich echt sagen muss, die letzten 10 Kilometer waren brutal. Also es war einfach so, meine Beine taten weh, die waren schwer. Gott sei Dank hat sich meine Muskulatur während des Laufens nicht verkrampft. Danach dann schon, aber währenddessen nicht. Da war ich sehr glücklich drüber. Und es war dann am Ende nur noch eine Kopfsache. Ich bin weitergelaufen. Es war auch nicht, ich habe das gestern in der Instagram-Story schon gesagt, das hatte irgendwie nichts mehr mit Motivation, so ja, du schaffst das, mäßig zu tun, sondern für mich war das in dieser Situation gar nicht mehr denken, sondern einfach nur noch machen, weil ich wusste, hätte ich da tiefer drüber nachgedacht, wäre das nichts geworden, weil es gab so viele Gründe aufzuhören. Allein so, das längste, was ich gelaufen bin, sind 30 Kilometer und dann einfach 12 Kilometer mehr zu machen, ist schon sehr viel und auch echt keine clevere Entscheidung von mir gewesen. Sowohl im Vorhinein betrachtet als scheiße. Ich befinde mich jetzt leider gerade auf der Kennedy-Brücke, dadurch wird es gerade ein bisschen sehr laut. Ich mache mal kurz Pause. Jeder Schritt tat halt einfach weh, aber ich wusste, ich bin so nah am Ziel, dass es jetzt auch einfach keinen Sinn mehr ergibt, aufzuhören und dementsprechend einfach Augen zu und weiterlaufen, war dann für mich ganz klar die Devise und habe ich dann dementsprechend auch gemacht und das Gott sei Dank auch sogar in meiner Zielzeit, also unter 4 Stunden erreicht, waren am Ende eine Pace von 5,38 und bin sehr zufrieden damit, aber muss natürlich auch sagen, es war keine clevere Entscheidung und bin auch 100% so, dass ich sage, macht das bitte nicht nach. Also nicht so dämliche Entscheidungen treffen wie ich und nach zweimal 30 Kilometern zu sagen, okay, ich könnte jetzt auch Marathon laufen, sondern bereitet euch da wirklich langfristig drauf vor. Ich habe durch mein langjähriges Training, glaube ich, eine ganz solide Grundbasis, was meine Muskulatur angeht, was Kraft von Sehnen und Bändern angeht, dass ich da jetzt unbeschadet durchgekommen bin. Also habe ich jetzt Muskelkater, braucht man nicht drüber reden. Aber mein Knien geht's gut, mein Sprunggelenken geht's gut, Hüfte ist alles in Ordnung. Und man braucht ja gar nicht darüber reden, dass 42,2 Kilometer lang eine Sprungbelastung auf den jeweils einzelnen Beinen eine sehr, sehr hohe Belastung ist, die kein Körper so gerne wegsteckt. Also da kommt schon viel Beanspruchung auf Gelenke, Knorpel, Sehnen und so weiter. Gott sei Dank haben sie alle gehalten. Aber es war eine Erfahrung, wo ich echt glücklich drüber bin, dass ich die gemacht habe. Ich habe mich während des Rennens gerade zu Beginn erstmal versucht, davon abzulenken, wie weit eigentlich diese Strecke ist. Ich habe den Tipp bekommen, dass ich mich mehr so in 10 Kilometer Schritten hocharbeiten sollte. Also immer einfach, okay, ich habe jetzt die ersten 10, zweiten 10. Ich laufe einfach 4x 10 Kilometer, habe dann schlussendlich auch gemacht. Aber dass man sich daran dann langsam orientiert und dann hocharbeitet und das hat gut funktioniert. Aber ich habe vor allen Dingen auch die ersten 2 Stunden Podcast gehört und mich mit diesem Podcast dann einfach abgelenkt, dass ich die ersten 2 Stunden gar nicht drüber nachdenken musste, was ich eigentlich gerade tue, sondern bin einfach gelaufen. Und nach knapp 2,5 Stunden sind dann meine AirPods ausgegangen und dann durfte ich noch 1,5 Stunden ohne AirPods weiterlaufen. Und das war dann auch der Punkt, der wirklich irgendwann dann hart war, weil dann, wenn du keine Beschallung hast, keine Medien, die dich irgendwie davon ablenken, von dem, was du tust, musst du dich mit deinem Körper auseinandersetzen. Heißt, jedes Zwicken, was du irgendwie verspürst, merkst du und hast dann natürlich auch die Möglichkeit, darüber nachzudenken, weil dich nichts ablenkt. Jede Muskulatur, die mal irgendwie schmerzt, merkt man. Du kannst mit jedem Blick auf die Uhr darüber nachdenken, okay, ich muss noch so und so viel, entweder Zeit überbrücken oder Kilometer laufen. Und ich bin zu 100% der Meinung, dass es ein sehr gutes mentales Training ist auch, weil wir haben in unserer Gesellschaft inzwischen seltenst die Herausforderung, dass wir uns mit uns selber auseinandersetzen müssen. Und wenn diese ganze Beschallung, die wir tagtäglich unserem Körper zuführen, dann in solchen, in Anführungszeichen, Ausnahmesituationen wegfällt, ist es nochmal eine andere Art von Belastung. Demnach war ich eigentlich ganz froh darüber, dass meine AirPods dann auch aus waren, weil ich mich dann eben mit mir auseinandersetzen musste. Im Endeffekt, ich habe es geschafft, ich bin sehr froh drüber. Und mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich habe schon ein, zwei Projekte in Planung. Ihr könnt auch gerne mal entweder mir bei Insta schreiben oder auch hier unter die Folge in den Umfragenbanner einfach mal reinhauen, was ihr gerne für Challenges von mir sehen würdet, was auch immer es dann im Endeffekt ist. Ich bin zu sehr vielem bereit, so von daher schreibt einfach mal rein, was ihr euch so wünscht, beziehungsweise was ihr glaubt, was ich vielleicht auch nicht schaffen könnte und dass ich mir dann selber die Challenge damit setze, das dann versuchen umzusetzen.
Im zweiten Teil der Podcast-Folge möchte ich mit euch über das Thema Mobilität und Hypermobilität sprechen. Wie ihr wahrscheinlich hören könnt, befinde ich mich jetzt gerade nicht mehr an der Außenalster und ich möchte mit euch auch so ehrlich wie möglich sein. Es sind jetzt 4 Tage später. Das lag zum einen daran, dass ich an dem Tag, wo ich das aufgenommen habe, an der Außenalster keine Zeit mehr hatte, also ich weiter musste, aber auch, weil ich mit der Aufnahme, die ich dort begonnen habe, zum Thema Beweglichkeit und Hypermobilität nicht wirklich zufrieden war. Ich habe 5, 6, 7 Minuten aufgenommen und war dann direkt so, okay, das führt hier irgendwie zu nichts, weil ich das, was ich eigentlich euch mitgeben wollte, euch mitteilen wollte, nicht auf den Punkt bringen konnte. Und dann ist es eben so, dass bei mir im Kopf viele Gedankenprozesse ablaufen, ob ich jetzt das Thema komplett sein lasse oder ob ich einfach mich noch tiefer mit dem Thema auseinandersetze, um dann flüssiger und klarer darüber zu reden. Und so war ich so in einem Steady State zwischen, ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach das ganze Thema sein lassen soll oder nehme ich doch auf und probiere es einfach nochmal. Und es hat sich jetzt 4, 5 Tage gezogen. Aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, über diese Thematik trotzdem zu sprechen und gebe euch jetzt dementsprechend den Input zu den Themen Mobilität und auch Hypermobilität. Dass Mobilität, also eine grundsätzliche Beweglichkeit, gut ist und wichtig ist für den Menschen, brauche ich, glaube ich, keinem von euch mehr zu erzählen. Und dass es da deutliche Unterschiede zwischen uns Menschen gibt, sollte auch eigentlich jedem klar sein. Das liegt aber gar nicht daran, dass wir generell als gesunder Mensch mit unterschiedlichen Voraussetzungen starten. Als Kinder sind wir alle, also als wirkliche Kleinkinder, sind wir alle sehr, sehr beweglich. Je nachdem, wie viel wir uns dann danach, also im Alterungsprozess, weiterhin bewegen, über eine volle Range of Motion unserer Gelenke, desto mehr Beweglichkeit behalten wir auch für uns im Alter. Das bedeutet jetzt nicht, wenn eine Person sich extrem wenig bewegt hat im Alterungsprozess von Kleinkind zu Erwachsenen. Wenn eine erwachsene Person sehr unbeweglich ist, heißt das nicht, dass die für immer extrem unbeweglich ist, sondern man kann an der Mobilität arbeiten. Unsere Beweglichkeit lässt sich verbessern und wenn wir uns nicht mehr viel bewegen, verschlechtert sie sich dementsprechend auch. Ich habe ja gerade schon Range of Motion angesprochen und grundsätzlich geht es bei Beweglichkeit darum, dass wir unsere Gelenke über das vollständige Bewegungsausmaß, was das Gelenk in der Theorie imstande ist zu leisten, auch bewegen. Das heißt, wir gehen in eine Schulterflexion von 180 Grad, also heben den Arm wirklich komplett gerade über Kopf, ohne aus beispielsweise der Wirbelsäule zu kompensieren. Beine- und Kniestreckung auf 180 Grad etc. Also dass wir den gesamten Bewegungsspielraum des Gelenks, der möglich ist, eigentlich auch genutzt werden kann. Innen- und Außenrotation im Hüftgelenk, Innen- und Außenrotation in der Schulter, in jedem einzelnen Gelenk. Warum ist das wichtig, dass wir das können? Wenn Kräfte auf unseren Körper wirken, müssen wir mit diesen Kräften umgehen. Das ist einmal die ganz normale Schwerkraft, das sind aber auch äußere Einflüsse und Lasten, die auf unseren Körper wirken, bei Stürzen, aber auch in Kontaktsportarten, Spielsportarten, Richtungswechsel, sowas alles. Und wenn jetzt eine Kraft auf unseren Körper wirkt, muss unser Körper damit umgehen können. Und da wir uns vollständig in Rotation bewegen, muss unser Körper diese Lasten, die auf den Körper wirken, auf das gesamte System verteilen. Und das passiert, indem wir beispielsweise Kraft aufnehmen oder Kraft abgeben durch Innenrotation und Außenrotation in den verschiedenen Gelenken. Beispielsweise werdet ihr, wenn ihr eine Person von irgendwo runterspringen seht, sehen, dass diese Person nicht mit komplett gestreckten Beinen landet, sondern dass die Knie gebeugt werden, die Hüfte wird gebeugt, um diesen Stoß auf den Boden für uns so weich wie möglich werden zu lassen. Und dafür müssen eben Innenrotation und Außenrotation passieren und der Körper sinkt in sich zusammen. Wenn wir jetzt in unseren Gelenken nicht so eine große Range of Motion haben oder vielleicht sogar gar keine Möglichkeit, entweder nach innen oder nach außen zu rotieren, dann fehlt unserem Körper die Möglichkeit, die Last, die auf den Körper wirkt, auf dieses Gelenk oder auf diese Bewegung, auf diese Kompensation zu verteilen. Und dann müssen andere Strukturen eben dafür sorgen, dass diese Last, die wirkt, irgendwie aufgefangen wird. Das kann Muskulatur sein, das können auch passive Strukturen sein, wie Sehnen und Bänder. Wenn unser Körper darauf nicht vorbereitet ist, kann es auch dazu führen, dass dadurch Schmerzen oder sogar Verletzungen entstehen. Das ist mitunter ein Grund, warum ein hohes Maß an Beweglichkeit für unseren Körper wichtig ist. Zu einer guten Beweglichkeit gehört aber noch ein zweiter Punkt. Und das ist, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte, im normalen Kontext ist es meistens das Wort Stabilität. Ich bin eher ein großer Freund davon, das Wort Kontrolle dafür zu benutzen. Denn es geht darum, dass wenn wir besonders in endgradige Positionen kommen, das heißt in ein hohes Maß an Innen- oder Außenrotation, ein hohes Maß an Schulterflexion, dass wir diese Gelenkpositionen und die Bewegung in diese Position kontrollieren können. Also dass es nicht unkontrolliert ist, unkoordiniert, sondern dass die gesamte Bewegung in diese Endposition kontrolliert wird. Ist das nicht der Fall, werden alle Strukturen, die von dieser Bewegung betroffen sind, einmal die gelenkstabilisierenden Strukturen, aber auch alle Strukturen drumherum, ebenfalls in endgradige Positionen bewegt. Und es kann dann dazu führen, dass diese Strukturen, die nicht auf diese Belastung vorbereitet sind, davon Schaden nehmen. Das können kleine Muskelfaserrisse werden. Das kann aber auch dazu führen, dass Sehnen und Bänder überdehnt werden, reißen im schlimmsten Fall sogar. Oder die gelenkstabilisierenden Strukturen das Gelenk nicht mehr stabilisieren können und das dazu führt, dass beispielsweise eine Schulter auskugelt, was dann natürlich ein Extremfall wird. Und da kommen wir dann auch auf die Thematik Hypermobilität. Personen, die hypermobil sind, können ihre Gelenke in extrem endgradige Positionen bringen. Und das gibt es in der Form von, die Person streckt ihren Arm und die Armstreckung geht über das normale Maß hinaus und das ist quasi ein negativer Winkel oder ein Armstreckwinkel von 190 Grad, obwohl 180 Grad eigentlich das Ende ist in der Theorie. Genauso bei der Beinstreckung, dass die Knie quasi sich nach hinten durchstrecken oder überstrecken. Auch da ist es dann eine Kniestreckung von 190 Grad, also über 180 Grad. Und das ist dann ein überstrecktes Gelenk, was eben nur bei hypermobilen Personen möglich ist. Das betrifft aber nicht nur Streckung, es kann auch Beugung sein, das kann auch einfach Anteversion und Retroversion sein. Das kann viele verschiedene Ausmaße haben. Also je nachdem, um welches Gelenk es sich handelt, ist es eben das volle Bewegungsausmaß des Gelenks kann benutzt werden und dann noch ein Tick mehr als das noch darüber hinaus. Was ja eigentlich an sich cool ist, weil der Körper braucht Mobilität, brauche Beweglichkeit. Und das ist ja dann eigentlich ganz gut. Die Problematik ist dann, dass der Faktor Kontrolle, also Stabilität, bei hypermobilen Personen meistens nicht gegeben ist. Und da die Kontrolle fehlt, können die Strukturen mit der Bewegung, mit dieser endgradigen Bewegung nicht umgehen. Und das sorgt dann dafür, dass Beschwerden entstehen, dass Verletzungen entstehen können. Das kann natürlich in Extremfällen passieren, wie in Kontaktsportarten, wie mit extrem hohen Lasten, beim Runterspringen aus einer gewissen Höhe. Es kann aber auch einfach beim Gehen und Sitzen passieren, dass jeder Schritt so unkontrolliert in Anführungszeichen passiert, dass Schmerzen im ISG oder auch an der Lendenwirbelsäule entstehen. Das muss nicht bei jedem zu Schmerzen führen oder zu Verletzungen, aber es kann dazu führen. Was diesen Personen helfen kann, ist diese Stabilität, die Kontrolle in diesen Positionen aufzubauen. Bedeutet, Muskulatur, Krafttraining, kontrollierte Bewegung durchzuführen, um Kontrolle in die in Anführungszeichen problematischen Bewegungen zu bekommen, also in die endgradigen Positionen. Hypermobilität kann angeboren sein, also dass grundsätzlich das Bindegewebe und die Strukturen sehr beweglich sind und sehr beweglich bleiben. Es kann aber auch durch extremes Dehnen, durch Yoga dazu führen, dass Personen hypermobil werden. Hypermobilität bedeutet ja eine Überbeweglichkeit. Das Interessante daran ist, dass Menschen, die hypermobil sind, zum Teil gar nicht überall so extrem hypermobil sind, sondern eben in diesen offensichtlichen, großen, endgradigen Positionen, also Hüftflexion, Ellenbogenextension, Knieextension, Schulterflexion, dass sie in diesen Positionen extrem beweglich sind, aber dass relative Bewegungen zwischen den einzelnen Knochen zum Teil gar nicht so gut funktioniert, wie sie eigentlich funktionieren sollte. Beispielsweise ein Fuß, der mit 26 Gelenken und 32 Knochen extrem viel relative Bewegung zulassen kann, eigentlich, aber sehr, sehr steif ist bei hypermobilen Personen, weil sie diese Bewegung, die der Fuß eigentlich können sollte, nicht kann, weil dort relative Bewegung fehlt. Also kann auch das ein Ansatz sein, bei hypermobilen Menschen zu schauen, okay, diese Strukturen sind hypermobil, da bist du super beweglich, aber hast du vielleicht auch Gelenke, die gar nicht so beweglich sind wie der Rest deines Körpers, weil sich diese Mobilität dann sehr verlagert auf eben dieses eine Gelenk oder auf 5, 6 große Gelenke, aber die kleinen relativen Bewegungen können eigentlich gar nicht stattfinden. Um einmal ein Fazit zu ziehen, Beweglichkeit ist für den Menschen extrem wichtig. Der Mensch soll beweglich sein, um sich gut bewegen zu können. Er soll in der Lage sein, seine Gelenke über die gesamte Bewegungsamplitude, die das Gelenk zur Verfügung hat, bewegen zu können. Aber der Mensch muss in der Lage dazu sein, diese endgradigen Positionen, die der Körper einnehmen kann, auch zu kontrollieren. Also nicht in diese Positionen reinzufallen oder reinzuschwingen und in dieser Bewegung keine Kontrolle mehr hat, weil dann kann es dazu führen, dass wir Schmerzen entwickeln, dass wir uns verletzen. Und um diese Bewegungen zu kontrollieren, brauchen wir Muskulatur. Der aktive Bewegungsapparat, der den passiven Bewegungsapparat dabei unterstützt, diese Positionen zu kontrollieren, einzunehmen und sie auch wieder zu verlassen, ohne dass uns etwas passiert. Das bedeutet ein gut geplantes Krafttraining, was die Schwachstellen der betroffenen hypermobilen Person aktiv, zielorientiert stärkt und die damit einhergehende Gefahr, Schmerzen und Verletzungen zu erfahren, dem entgegenwirkt. Ein Krafttraining, das die Muskulatur, die sonst wenig bis gar nicht genutzt wird, systematisch trainiert, stärkt und damit dem Körper die Möglichkeit gibt, Bewegungen zu kontrollieren. Ich hoffe, ihr konntet in dieser Podcast-Folge wieder ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen was lernen. Lasst mir gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts eine Bewertung da. Ich versuche jetzt wieder regelmäßig Content zu produzieren, auch mehr mit Gästen zu sprechen, weil das, habe ich ja schon mal gesagt, einfach ein bisschen angenehmer ist, mit einer Person zu reden und nicht alles
vollständig alleine zu machen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch einen guten Start in die kommende Woche. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, passt auf euch auf, macht's gut und ciao.